Jesus, wir danken dir, dass wir auch heute in deinem Namen zusammen sein können. Wir danken dir für dieses Vorrecht, dass du uns herausgenommen hast und hast uns in das Licht des Vaters gestellt, hast du uns erlöst, hast du uns erkauft für den Vater. Durch den Glauben an dein Opfer ist es möglich geworden. Wir danken dir, Herr Jesus, für diese wunderbare Stellung, in die du uns gebracht hast. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Segne es heute, wenn wir es hören. Segne unseren Bruder, der zu uns redet. Und wir bitten für unsere Geschwister, die nicht da sind, die krank sind oder die alt sind oder die unterwegs sind. Segne sie alle, Herr. Und nun auch uns. Das wollen wir dich bitten. Amen.
Amen.
Können wir uns alle gerade gut vorstellen, Fischlein im Wasser bei diesen Temperaturen. Das wäre sehr schön und angenehm. Aber ich freue mich, dass ihr hierher gekommen seid, auf das Wasser, zumindest heute Vormittag verzichtet, vielleicht dann eher heute Nachmittag genießt. Zuerst möchte ich euch ein paar Grüße weitergeben von den Geschwistern aus der Gemeinde in Weißwasser. Bin ich vergangene Woche mal abends gewesen, konnte dort zur Bibelstunde sein und sie lassen euch also aus ihrem Bibelstundenkreis heraus ganz herzlich grüßen. In diesem Lied jetzt, was wir gerade gesungen haben, das fand ich gerade sehr schön, weil das so schön auch uns hineinbringt in das Thema heute. Sie alle liebt der Heiland sehr. Doch uns Kinder noch viel mehr, aber er liebt auch die Erwachsenen, auch wenn die manchmal recht störrig sind. Und ein Beispiel wollen wir uns heute mal anschauen. Wir werden dieses Thema heute Vormittag vielleicht zwei teilen. Zum einen hat der ein oder andere vielleicht gemerkt oder weiß, dass der Sonntag heute einen Namen hat, Israel-Sonntag heißt er. Das ist das eine. Und zum anderen wollen wir mal schauen, anhand einer biblischen Begebenheit, wie es unser Herr Jesus gemacht hat, wie er Menschen erreicht hat und angesprochen hat. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Diesen Vers habt ihr heute schon einmal gehört, heute früh zu Beginn, aus dem Psalm 33. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Und von diesem Volk wollen wir ein paar Verse lesen. Aus dem Johannesevangelium lesen wir aus dem 4. Kapitel. Da sind wir oder kommen wir mitten hinein in ein Gespräch. Und aus diesem Gespräch nun einige Sätze. Also Johannes Evangelium Kapitel 4, ab Vers 19. Da spricht die Frau. Die spricht zu ihm, also ist der Herr Jesus, eine Frau, und der Herr Jesus unterhalten sich. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Bis hierher. Die Rolle Israels in der Geschichte ist einmalig und einzigartig. Diesem Volk, und das wissen die meisten von uns, hat schon bei der Entstehung, als es noch eine ganz kleine Zelle, eine Familie war, Gott die Verheißung gegeben: Mit dir, mit diesem Volk, will ich meine Geschichte mit der Menschheit neu schreiben. Und wir kennen Begriffe wie den Vater Abraham und Isaak und Jakob. Und wir wissen aus der Bibel, dass diesem Volk über die Propheten die Gedanken Gottes mitgeteilt wurden und dass sie wiederum darauf geachtet haben, dass diese Gedanken Gottes lebendig blieben, dass Ordnungen Gottes im Volk durchgeführt wurden, erhalten wurden, gepflegt wurden. Dieses Volk Israel ist durch diese ganzen Jahrhunderte hindurch, auch wenn es manchmal recht kritisch wurde, als Volk irgendwo zu finden gewesen in der Weltgeschichte. Und das bis heute noch. Und so haben wir das auch jetzt gelesen in dem Vers 22, dass unser Herr Jesus hier in diesem Gespräch gesagt hat: Das Heil kommt von den Juden. Eine ganz klare Aussage. Da wurde nicht groß diskutiert. Und auch wenn der ein oder andere vielleicht noch sich erinnern kann, dass auch in unserem Land, in unserem Volk, dieser Satz auch in den Kirchen manchmal nicht so hoch gehalten wurde, nicht so betont wurde. Und dass auch jetzt in der Weltgeschichte eine recht große Spannung besteht zwischen dem Volk Israel und den Völkern drumherum sowieso, aber auch umfassend um die ganze Erde. Besteht trotzdem dieser Satz in der Bibel als eine Wahrheit: Das Heil kommt aus den Juden. Aber es ist nicht nur für die Juden. Das ist wichtig. Es ist nicht nur für die Juden. Und so wollen wir heute auch mal über den Beginn der Missionsarbeit nachdenken. Und ich könnte euch jetzt fragen, wer denn die erste Missionarin war. Ich sage bewusst Missionarin, das macht die Sache vielleicht einfacher. Hat da jemand irgendeine Idee, wer das gewesen sein könnte? Schwierig, ne? Du, ja? Genau. Die Frau, von der wir gerade gelesen haben, ich werde euch dann noch erklären, warum. Also, ein ganz historischer Tag heute. Ihr hört von der ersten Missionarin in der Heilsgeschichte. Wir sind hier in Samaria. Ich muss das mal kurz erklären, damit ihr die Situation wisst. Unser Herr Jesus Christus mit seinen Jüngern unterwegs, laufen also durch Samaria durch. Und es ist genauso wie heute, knalle Hitze, Es ist Mittagszeit, also noch ein bisschen später als jetzt. Allen ist es warm. Und sie kommen an einem Brunnen vorbei. Der liegt an einem Ort, der Ort heißt Sichar. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Heute hat es einen arabischen Namen, dieser Ort. Man kann ihn also noch irgendwo lokalisieren. Und dort ist also ein Brunnen und da setzt sich unser Herr hin, weil es ihm einfach warm ist. Vielleicht gibt es da ein bisschen Schatten, ich weiß es nicht. Und die Jünger laufen weiter, die wollen in der Stadt etwas zum Essen kaufen. Und dort sitzt er also allein. Und während er so sitzt, kommt doch tatsächlich eine Frau angelaufen mit einem Wasserkrug und will dort Wasser schöpfen aus dem Brunnen. Das ist so üblich gewesen, dass man aus dem Brunnen Wasser schöpft. Es gab also nicht die Wasserleitung, wie wir sie heute so kennen. Und unser Herr kommt also in ein Gespräch mit einer Anwohnerin dort aus dieser Gegend. Die räumliche Nähe zwischen Juden und Samaritern hat es gegeben. Man konnte sich ja fast sehen. Aber trotz dieser Nähe gab es große Diskrepanzen zwischen diesen beiden Volksgruppen. In vielen Dingen waren sie sich nicht einig. Und auch im Bereich der Gottesvorstellung, da gingen die Meinungen, die Ansichten sehr weit auseinander. Und das verstehen wir, wenn wir einen kleinen Rückblick in die Geschichte machen. Etwa 728, also ich kann nicht sagen etwa, es ist 728 gewesen, vor dem Beginn unserer Zeitrechnung, haben die Assyrer diesen Bereich, dieses Gebiet, wo damals die Israeliten wohnten, erobert und haben die Bewohner deportiert. Das hat man also damals auch schon gemacht. Man hat erstmal alle mitgenommen und in Gefangenschaft geführt. Man hat sie als Beute betrachtet. Damit das Land aber nicht verkommt, wie das also ganz schnell passiert, wenn Land irgendwo nicht bearbeitet und gepflegt wird, ihr braucht das mal durch unsere deutschen Lande zu fahren und guckt euch mal Gegenden an, wo niemand mehr wohnt, wo niemand was bewirtschaftet, das verwildert also sofort. Und dort genauso das Problem. Und deshalb haben also die Assyrer Menschen angesiedelt, die sie aus ihren Ländereien geholt haben, mit irgendwelchen Prämien, ich weiß es nicht, dahin zu ziehen und das Land zu bewirtschaften. Und die sind also dahin gezogen und haben sich logischerweise dann mit den paar übrig gebliebenen Israeliten, die da noch wohnten, vermischt, verheiratet und haben auch, und das ist ganz interessant, natürlich ihre Götter mitgebracht, wie das auch heute so üblich ist. Wenn jemand von anderen Ländern jetzt nach Deutschland zieht, er bringt seine Kultur mit, er bringt ja, seine Gewohnheiten mit und versucht die natürlich auch dann zu leben. Und so kam es dort auch zu einer großen Vermischung der sogenannten heidnischen Kulturen mit ihren Göttervorstellungen und Götzendiensten und dem noch dort im Land vorhandenen Israeliten mit ihrem Gottesglauben, den sie hatten und den sie auch noch gepflegt haben. Man hat sich also angenähert und es kam zu einem, ja, ich will nicht sagen Mischmasch, es war einfach eine recht bunte religiöse Kultur dort. Als im Jahre 500 vor unserer Zeitrechnung dann Juden wieder zurückkamen aus der Gefangenschaft und in Jerusalem den Tempel wieder aufgebaut haben, da wollten diese Samariter auch mithelfen, wurden aber von den Juden geschnitten und abgelehnt. Ihr seid ein Mischvolk, ihr macht vieles nicht so, wie wir es überliefert bekommen haben im Gesetz Mose. Ihr dürft am Tempel nicht mitbauen. Man hat diesen Tempel wieder aufgebaut, weil man einen Ort der Anbetung gesucht hat und dort durch die Verheißungen Gottes hatte, an diesem Ort, auf diesem Berg, soll der Tempel wieder erstehen. Und so kam es dort zum Konflikt zwischen den Samaritern und den Juden, in deren Ergebnis die Samariter gesagt haben, wenn ihr uns nicht wollt, dann bauen wir unseren eigenen Tempel. Und den haben sie auf dem Berg Garizim gebaut. Und dieser Berg ist ganz in der Nähe von diesem Brunnen, von dem ich euch erzählt habe. Man konnte also vom Brunnen aus diesen Berg sehen. Dort hat also der Tempel der Samariter gestanden, was natürlich den Juden wieder ein Dorn im Auge war, und die haben im Jahre 128 diesen Tempel platt gemacht und haben das nicht geduldet, weil sie gesagt haben, in Jerusalem ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, dort wird angebetet und nicht irgendwo, fertig, aus, da wird nicht diskutiert. Interessant ist, wenn man so in der Geschichte nachschaut, dass auf diesem Berg Gerizim, es gibt keinen Tempel mehr dort, er wurde nie wieder aufgebaut, aber immer noch Samariter, Samaritaner das Passafest feiern. Es gibt also eine ganz kleine Gruppe noch, die sich erhalten haben und wissen, wir sind noch von der Abstammung her Samaritaner, und die feiern also dort immer noch jährlich das Passafest. Diese Argumentation oder Diskussion, da ist die ja wahrhaftige, der richtige Ort der Anbetung. Das kennen wir ja auch heute noch. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, finden wir sehr häufig Beispiele für diese Gespräche, für diese Unterschiede. Und wir sind dankbar oder können dankbar und froh sein, dass wir nicht mehr zu diesen Zeiten leben wie damals, 100 vor unserer Zeitrechnung. Sonst würden also heute ständig irgendwo welche Kirchen und Gemeinden brennen und angezündet und kaputtgeschlagen werden, weil jeder meint, er ist der Richtige und hat das Richtige. Aber aufgrund dieser Zerstörung des Tempels dort auf dem Berg Gerizim war es natürlich keine große Herzlichkeit mehr zwischen den Samaritern und den Juden, den Israeliten. Der Begriff Samariter war fast ein Schimpfwort geworden dort unter den Juden. So wurde es fast gebraucht, also ganz herabwürdigend, fast beleidigend, kränkend, wenn jemand als Samariter bezeichnet wurde. Unser Herr Jesus wurde auch mal als Samariter bezeichnet. Du bist ja ein Samariter und hast einen Dämon, hat man zu ihm gesagt. Und wir haben es unserem Herrn zu verdanken, und die Samariter haben es unserem Herrn zu verdanken, dass er sie aus dieser Ablehnung wieder herausgehoben hat. Wir kennen das Beispiel des barmherzigen Samariters, das er erzählt hat. Wir werden diese Geschichte von dieser Frau jetzt hören. Er hat sie wieder wertgeschätzt, hat sie wieder wertgeachtet. Auch wenn das Heil aus den Juden kommt, gar keine Frage. Trotzdem ist es nicht so, dass deswegen alle anderen nichts wert sind und keine Bedeutung haben. Und hier in diesem Vers 19, mit dem wir also begonnen haben, den wir gelesen haben, wird uns eine Situation geschildert, wie sie eigentlich krasser zur damaligen Zeit überhaupt nicht sein konnte. Ein Samariter oder eine Frau aus Samaria und ein Jude reden zusammen. Das war also schon so gut wie undenkbar eigentlich. Nur im allerhöchsten Notfall, vielleicht wenn man wirtschaftlich was kaufen wollte, verkaufen wollte, redete man miteinander. Das war das erste Problem, was eigenartig war. Und dann noch dazu redet ein Mann mit einer Frau. Ein Jude, jüdischer Rabbiner, mit einer Frau. Alleine in aller Öffentlichkeit. Eigentlich von der gesellschaftlichen Tradition her undenkbar. Man hat es gemieden, dieses Gespräch. Für uns heute nicht mehr vorstellbar. Aber solche Gegensätze gab es damals und waren eigentlich auch gesellschaftlich anerkannt. Also da, das war eigentlich kein Problem, wenn ein Mann mit einer Frau nicht gesprochen hätte. Das war einfach so üblich und war so. Aber sehr interessant ist, in diesem Gespräch, dass die Frau zu ihm sagt, einfach so für uns jetzt erstmal unvermittelt, Herr, die sprechen also mit Herr an. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt habe ich gedacht, ich den Paul mal frage, ob du wieder mal herkommen kannst. Ich brauche gerade mal jemanden, der groß ist. Deswegen ich. Ich habe eine Bitte. Du kannst doch alle übersehen jetzt. Die Frau hat gesagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ich würde dich jetzt mal fragen, wenn du jetzt hier schaust, siehst du einen Prophet? Und wenn ja, an was siehst du das, dass er ein Prophet ist? Sind es da praktisch die Herren in Weiß hier drüben oder mehr die Bunten hier oder die Jüngeren oder die Älteren? Würdest du jetzt das so sagen können? Du würdest sagen, also du könntest jetzt an nichts festmachen, dort sitzt ein Prophet oder dort sitzt eine Prophetin. Nee.
Nicht. Also, morgen haben sie was anderes an.
Morgen haben sie was anderes an, genau. Also, sehr gut. Genau, so ist es. Ja, also Dankeschön. Ich würde das nur mal jetzt mal sehen, wie du das siehst, wie du es einschätzen würdest, an was du jetzt gucken, nach was du gucken würdest. Fangen wir mal die anderen jetzt, die Kinder, die ja in der Kinderstunde viel auch Geschichten von Propheten gehört haben. Wie sieht denn ein Prophet aus? Was wisst denn ihr, wie ein Prophet aussieht? Gibt's da was? Also ich habe immer noch vor mir die Bilder Schild des Glaubens. Grimmig. Zornerfüllt. Langes Kleid oder langen Mantel. Irgendwie recht kratzige Sachen. Nicht sehr bequem. Was habt ihr, wie würde ein Prophet aussehen? Wie müsste ein Prophet aussehen? Wenn die Frau sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
Ich denke, sehr unterschiedlich, wenn die Propheten aussehen.
Ja, ganz deiner Meinung. Hm? Und das macht es uns so schwer, ne? Das einfach zu sagen.
Sie hätte gleich sagen sollen, ich höre, dass du ein Prophet bist.
Sehr gut. Da kommen wir noch hin. Das werden wir noch merken. Ich sehe, dass du ein Prophet bist, ist so nicht einfach zu sagen. Aber sie sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist und jetzt kommt eine Frage. Und die verblüfft uns eigentlich. Und zwar fragt sie jetzt oder stellt sie die Frage, Herr, unsere Väter haben auf diesem Berg Gerizim angebetet. Und ihr Juden sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Was ist richtig? Also ich habe da gestaunt, dass eine Frau, die mittags mit einem Krug zum Brunnen läuft, um Wasser zu holen, solche Fragen hat. Und so ein Thema anfängt. Anstatt ihren Krug vollzupacken und nach Hause zu laufen. Dass ihr das eine Frage war, ja, wo wird denn angebetet? Endlich mal jemanden, den man fragen kann. Und sie nutzt diese Gelegenheit. Sie nutzt die Gelegenheit zum Fragen. Normalerweise, so sagen es zumindest die Ausleger, war um die Mittagszeit niemand am Brunnen. Dort war es so unmöglich warm, da war niemand dort. Und jetzt war endlich mal jemand da und da stellt sie diese Frage. Wo betet man an? Und wir merken, unser Herr Jesus ist da gar nicht so verblüfft und fällt da ganz um und sagt, wie kommt denn das, was interessiert dich denn das? Und mit einer Frau diskutiere ich solche Themen überhaupt nicht. Das war damals auch nicht üblich, religiöse Themen in diesem Kreis zu diskutieren. Das haben die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der Synagoge unter sich gemacht, aber nicht in einem solchen Gespräch. Hier die Tradition, wir haben immer auf diesem Berg angebetet, das haben wir schon immer so gemacht. Und dort die biblische Aussage der Juden, Jerusalem, dort soll der Tempel stehen, dort soll angebetet werden. Und was sagt unser Herr Jesus? Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Also er sagt, diese Frage, die du jetzt stellst, nach dem Ort, nach dem Wo, wird einmal gar keine Rolle mehr spielen. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Diesen Satz haben wir schon dreimal gehört heute. Es kommt die Stunde und ist jetzt da, wie angebetet wird. Die wahren Anbeter werden den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Das klingt natürlich jetzt sehr kompliziert und sehr schwierig. Aber unser Herr hat das dieser Frau da gesagt und erklärt. Und sagt, es ist ganz wichtig, dass klar ist, wer angebetet wird, wem die Anbetung gehört. Ich habe jetzt vor kurzem in der freien Presse einen Artikel gelesen, vielleicht der ein oder andere auch von euch. Eine Familie wurde vorgestellt, wo die Frau in der Schwangerschaft Krebs bekam. Und es war eine muslimische Frau. Und man hat ihr von Seiten der Ärzte natürlich sofort angeraten, Schwangerschaft abbrechen. Das Kind ist stark gefährdet. Und sie hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und da stand dann der Satz dort, der Glaube an Gott hat ihr den Mut gegeben, die Kraft dazu gegeben. Der Glaube an Gott. Man hätte schreiben sollen, der Glaube an ihren Gott. Das Heil kommt aus den Juden. Und wir wissen, dass sie einen anderen Gott meint. Nur, dass ihr mal einfach mal hört, wie das heutzutage auch so vermischt wird. Das ist doch ganz egal, an welchen Gott du glaubst. Hauptsache, glaubst du überhaupt an einen Gott. Jesus Christus sagt ganz klar, das Heil kommt aus den Juden. Dieser eine Gott, den er als Vater bezeichnet, das ist der eine, der in der Lage ist, das Heil zu geben. In den Gottesoffenbarungen des Alten Testamentes vorbereitet und in Jesus Christus ist das sichtbar geworden. Und da lesen wir das auch in dem, im Hebräerbrief zum Beispiel, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, in dem Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt und durch den er die Welten gemacht hat und so weiter. Diese klare Aussage, die haben wir in der Bibel. Und wenn er sagt, wenn das dann so ist, im Vers 22, werdet ihr anbeten, dann meint er nicht sich. Dann meint er die Samariter, gemeinsam mit den Juden und darüber hinaus gemeinsam mit uns, mit den Menschen aus den Völkern, Nationen, die sich zu ihm dann zuwenden. Ihr werdet anbeten, alle Völker werden später anbeten. Und es gibt ja diesen Auftrag Jesu, diesen Missionsauftrag, geht hin nach Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. Also in dieser Reihenfolge, so ist das also genannt. Es gibt keine festgelegten Orte mehr. Gottes Gegenwart wird da sein, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. So kennen wir das. Bedingungen nennt er uns. Ein Geist wird es sein, die den Vater im Geist anbeten, ist der Heilige Geist gemeint. Der wird den Vater anbeten, nicht den Gott, den Vater. Und das war Jesus so wichtig, diesen Begriff den Jüngern beizubringen, dass sogar in unserer Bibel noch in der Übersetzung dieser Begriff Abba gelassen wurde. Dieser Begriff wurde beibehalten. So eine tiefe Bedeutung hat dieser Begriff, damit auch wir das hören. Und in Wahrheit anbeten, im Geist und in Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Was ist damit gemeint? Ich denke, das ist die Erkenntnis, dass Erlösung und Zugang zum Vater nur durch Jesus Christus möglich ist, nicht anders. Diese Themen, diese in der Kirchengeschichte oft Streitereien, Streitgespräche verursacht haben, die wecken in der Frau nun wahrscheinlich auch ein altes Wissen wieder, was auch ganz verschüttet war vielleicht. Und sie sagt, ja, das habe ich schon mal gehört. Und wenn der Messias kommt, dann wird er uns das alles erzählen, er wird uns das alles erklären. Darauf warten wir. Diese Messias-Hoffnung war in ihrem Volk lebendig. Und da sagt Jesus in Vers 26, ich bin's. Der mit dir redet, der ist dieser Messias, dieser Christus. Ich bin's. Jetzt an diesem Höhepunkt, wo diese Aussage gekommen ist, ich bin's, was passiert da? Und da kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Aber die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg. Das Gespräch war vorbei. Die Jünger sind gekommen, das Gespräch war vorbei. Vielleicht hat sie es gemerkt, dass die Jünger, die da kamen, diese Männer, die da kamen, diese Abneigung irgendwo hatten. Eine Frau aus Samaria. Sie haben sich zwar nicht getraut zu fragen, diesen Respekt hatten sie vor ihrem Herrn. Aber was soll das jetzt hier unter der Mittagszeit machen? Was will die Frau jetzt hier? Ich denke, sie hat es gespürt. Jetzt war es vorbei und ist sie gegangen. Aber sie ist nicht einfach nur weggelaufen, sondern sie ist in die Stadt gegangen und sagt zu den Leuten, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Das ist doch nicht etwa der Christus. Was hatte sie denn erlebt? Was hatte sie denn erfahren? Als sie hingekommen ist an den Brunnen und der Mann dort sitzt, da hat sie ein bisschen gezögert und sich nicht richtig herangetraut, da sagt dieser Mann zu ihr, gib mir doch bitte was zu trinken. Gib mir doch bitte was zu trinken. Da ist einer, der vielleicht von der Gesellschaft her schon klar über ihr steht. Er stellt sich unter sie als Bittender. Bitte gib mir etwas zu trinken. Der Bittende hat sich unter den Gebetenen gestellt. Und die Frau weiß nicht richtig, was sie damit machen soll und reagiert ziemlich patzig. Was redest du mit mir? Die Juden reden doch gar nicht mit uns. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Das ist eigentlich verständlich, eine solche Reaktion. Wer weiß, was der da will. Aber unser Herr, und jetzt könnt ihr euch zu Hause mal durchlesen, das sind die Verse zuvor. Unser Herr geht nicht darauf ein, auf diese patzige Antwort, auf diese ablehnende Antwort. Er sagt zu ihr, schade. Schade, dass du nicht weißt, wer hier vor dir sitzt. Wenn du es nämlich wüsstest, dann würdest du mich bitten, dass ich dir was zu trinken gebe. Dass ich dir lebendiges Wasser gebe. Das war damals der Begriff, lebendiges Wasser war ein Begriff für eine Quelle, weil sich was bewegte, was sprudelte, was lief. Im Gegensatz zu einer Wassertonne, zu einer Zisterne. Und da kommt die Frau sich ganz verkohlt vor. Und sagt, also, was bietest du mir denn an, was redest du? Du weißt, unser Vater Jakob, der hat diesen Brunnen schon gegraben vor vielen, vielen hundert Jahren. Und er hat draus getrunken. Und seine Kinder, seine Knechte haben draus getrunken. Seine Tiere haben draus getrunken. Und willst du jetzt was gegen den Brunnen sagen? Das ist bestes Wasser hier. Was Besseres gibt es nicht. Tu dich nicht so groß. Gib nicht so an. Wir haben hier gutes Wasser. Wir sind gut versorgt. Das ist doch gutes, bestes Wasser. Und außerdem, du hast ja nicht mal einen Eimer und einen Topf dabei. Wie willst du das Wasser rausholen? Der Brunnen ist tief, man sagt 25 Meter, 40 Meter eventuell auch. Du kannst doch gar nichts geben. Interessant, unser Herr ist nicht beleidigt. Wisst ihr, wenn wir manchmal Gespräche haben mit Menschen, wo uns dann so die Argumente an den Kopf gehauen werden. Wie schnell machen wir zu und ziehen uns zurück und sagen, dem ist nicht zu helfen, lass ihn. Unser Herr ist nicht beleidigt. Er sagt ganz einfach und spricht ihre Erfahrung an. Weißt du holst jetzt einen Eimer, einen Krug mit Wasser, schleppst ihn nach Hause. Bist morgen wieder hier. Du wirst morgen wieder durstig sein. Eine ganz normale Erfahrung, die wir haben. Ich könnte euch fragen, wer heute früh zum Frühstück was getrunken hat. Ich denke, alle. Alle haben heute früh was getrunken zum Frühstück. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir jetzt herausgehen, ihr werdet wieder was trinken. Einfach, weil wir Durst haben, weil es nicht anhält. Ganz normal. Das ist mit Essen genauso. Das, was wir also haben, muss immer wieder erneuert werden. diese Befriedigung, dieser der Grundbedürfnis Essen und Trinken ist lebensnotwendig und das müssen wir ständig tun und das merken wir bei diesen Temperaturen jetzt besonders, dass wir relativ schnell dann K.O. sind, schwach sind, krank werden, wenn wir das nicht tun. Und genauso geht es aber auch mit den anderen Bedürfnissen unseres Lebens, nicht nur Essen und Trinken. Unser Herr Jesus, und das macht ihn als Seelsorger so interessant auch für uns, wo wir etwas lernen können von ihm, knüpft an die Alltagssituation des Menschen, der Menschen an. An ihre spezielle Situation. Und dort erklärt er ihr das auch, dass sie nicht nur Grundbedürfnisse hat wie Essen und Trinken, sondern der Mensch wünscht sich auch Frieden, wünscht sich Sicherheit, Geborgenheit, wünscht sich Anerkennung, Gemeinschaft. Das sind doch Bedürfnisse, die wir haben und von denen wir auch wissen, dass sie immer wieder auch ja, erarbeitet werden müssen. Dass sie relativ schnell auch kaputt gehen können, vorbei sein können. Und die Menschen schöpfen aus allen möglichen zur Verfügung stehenden Brunnen, um diese Bedürfnisse zu stillen. Jesus sagt, ich könnte dir Wasser geben und Wasser ist hier ein Vergleichspunkt. Er meint damit jetzt nicht richtig kluckerndes Wasser. Ich könnte etwas geben, was deine Bedürfnisse stillt und was bleibt, was nicht dann wieder durch Spitzen ausgeschieden wird, was dann wieder weg ist. Ich kann dir etwas geben, was bleibt, was bei dir bleibt. Und jetzt wird der Frau irgendwie so ein bisschen zu bunt. Sie will der Sache ein Ende machen. Irgendwie hat man den Eindruck, sie will einfach nicht begreifen, was unser Herr sagt. Sie blockt einfach ab. Und sie sagt, gut, okay, wenn das so ist, dann gib mir jetzt das Wasser, da brauche ich morgen nicht mal herkommen. Das wollen wir doch jetzt mal testen, was du mir so versprichst. Irgendwie kommt sie sich diesem Mann gegenüber sehr eigenartig vor. Jesus merkt das. Sie will das Wort Gottes nicht an sich ranlassen. 1000 Ausflüchte, alles Mögliche. Und das sagt er ganz einfach zu ihr, okay, geh in die Stadt, hol deinen Mann, komm wieder her. Und jetzt macht es Klick bei der Frau. Jetzt merkt sie, jetzt wird es irgendwo gefährlich für mich. So allgemeine Gespräche, da sind wir noch gut dabei. Aber wenn es jetzt persönlich wird, wenn es an mein Leben geht, an mein Eingemachtes geht. Ich habe keinen Mann, sagt sie. Ich habe keinen Mann. Dann sagt Jesus, ja, stimmt. Ist so. Weiß ich. Du warst 5-mal verheiratet. Und jetzt lebst du in wilder Ehe. Nur bekannt. Du hast richtig gesagt. Stimmt. Du hast nicht gelogen. Halbe Wahrheit zwar bloß. Und dann merkt die Frau, Mensch, der hat mich doch durchschaut. Da weiß er genau, wie es bei mir ist, was bei mir los ist. Er kennt doch mein Leben. Er hat es nicht bewertet. Das war damals nicht ganz unüblich, dass Frauen auch mehrmals verheiratet waren. Durch diese Schwagerehe beispielsweise, die es da gab. Durch Kriege waren Frauen schnell verwitwet. Durch Unfälle, die es gegeben hat. Und sie haben wieder geheiratet. Aber jetzt war sie nicht verheiratet. Jetzt war es eine wilde Ehe. Und nun staunt sie, obwohl er das wusste, dieser Jude, dieser Rabbiner, das hat sie erkannt an seiner Kleidung auch, dass er ein Gelehrter war, hat solche Quasten an der Kleidung gehabt. Und sie sagt jetzt, Mensch, der hat das gewusst und hat mit mir geredet. Da muss was dran sein jetzt. Und aus dieser Selbsterkenntnis wird Sündenerkenntnis und so beginnt religiöses Leben. Und nun kommt dieser Satz, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und das ist richtig. Ich habe es nicht gesehen, da war nichts zu sehen. Da saß einfach ein Mann da, dem war es einfach warm, der war müde, der war K.O., hatte Durst. Aber sie hörte es. Und daran erkennt man einen Propheten. Weil du konntest niemanden erkennen hier. Klar, man kann einen Propheten nicht an der Kleidung erkennen. Man erkennt ihn an seinen Worten. Und wir denken manchmal, Propheten, das sind immer die, die sagen, was in 500.000 Jahren passiert, was irgendwann mal passiert. Das ist gar nicht wahr. Das ist ein einseitiges Bild eines Propheten. Ein Prophet bekommt auch von Gott Weisheit für die Situation, die konkrete Situation des einzelnen Menschen, mit dem er im Gespräch ist. Da werden Dinge aufgedeckt. Und im Epheserbrief schreibt es der Paulus, dass Apostel, Evangelisten, Lehrer, Propheten gegeben sind in die Gemeinden, um den Menschen deutlich zu machen, wo Schuld und Not da ist. Und das sagt sie den Leuten in der Stadt. Sie läuft in die Stadt hinein und sagt, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das konnte der gar nicht wissen. Der kannte mich doch gar nicht. Kommt und seht, ob das nicht der Christus ist. Kommt und seht, ob das nicht der Christus ist. Jesus Christus hat zu ihr gesagt vorher, ich gebe dir Wasser, ich gebe dir eine. Das wird in dir wie eine Quelle werden. Nicht nur, dass du damit deine Bedürfnisse befriedigst, das wird in dir wie eine Quelle. Und eine Quelle, die fließt an andere weiter. Ich hatte mir gedacht, eigentlich müsste ich einen Ketchup mitbringen müssen, hier von her. Und bei dem Wetter hätten wir Eistüten reintun müssen und hätte euch allen eine Eistüte geben müssen. Jesus Christus will uns etwas bewirken, was für andere auch erfrischend ist, lebensspendend ist, stärkend ist. Die erste Missionarin sofort weitergesagt hatte in der Stadt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Bewohner der Stadt gesagt haben, du redest von dem Mann da draußen am Brunnen, da waren doch gerade so junge Kerle da, heißt junge Kerle nicht, es waren Männer, gestandene Männer, die waren doch gerade hier bei mir. Der eine hat Brot gekauft, der andere hat ein bisschen Wein gekauft. Die haben nichts gesagt von dem Jesus. Die Jünger haben nichts gesagt. Die haben geschwiegen. Die waren ruhig. Eine Frau hat den Mut gehabt, von ihm zu sagen. Lass uns solche Leute werden, die Mut haben, von ihm zu sagen.
Herr Jesus Christus, wir wollen Danke sagen, dass wir jetzt Zeit und Ruhe hatten, eine Begebenheit, wie du Menschen gegenübertrittst, zu betrachten. Danke, Herr, dass wir uns darin wiedersehen konnten, dass du auch in unser Leben einen Blick wirfst und weißt, wie es darin aussieht. Und dass du damals und auch heute Wasser des Lebens anbieten kannst. Danke, Herr, wenn wir von diesem Wasser des Lebens schon getrunken haben, wenn wir es gefunden haben, um davon unseren Durst zu stillen. Herr, und wir haben jetzt auch im Lied zum Ausdruck gebracht, dass es unsere Aufgabe wäre, von diesem Wasser auch unseren Mitmenschen zu berichten, es auch ihnen anzubieten. Und wir wissen, dass es, egal bei welcher Außentemperatur, ein schweres Geschäft ist, dieses Wasser des Lebens unseren Mitmenschen zu empfehlen, dass sie es finden. Herr, es ist aber unsere Bitte, dass du uns dabei hilfst, dass du uns von dir sagen hilfst, der dieses Wasser des Lebens zu geben vermag. Herr, wir möchten das behalten in unserem Inneren, wenn wir eine neue Woche beginnen, jeder an seinem Platz. Du weißt, wo Gelegenheiten sind, von diesem Wasser zu reden. Wir bitten dazu um deine Weisheit und deinen Segen. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für die Zeit der Gemeinschaft. Danke für Ruhe und Frieden in deinem Haus. Also möchten wir uns dir jetzt anbefehlen für den weiteren Sonntag, für den Heimweg, für die neue Woche, um deinen Segen bitten. Amen.
Amen.
Bevor wir uns verabschieden, soll ich noch Grüße ausrichten, die die Christa Pöhle mitgebracht hat, vom Karl-Heinz. Und der Karl-Heinz kann besucht werden. Des Weiteren hat sie Grüße mitgebracht von der Brunhilde Seem. Die liegt auf der Dresdner Straße im Haus 11, Dresdner Straße D124. Die Telefonnummer, die brauche ich jetzt nicht zu sagen, wer das will, sie anrufen will. Ich habe also hier einen Zettel mit der Telefonnummer, da können Sie mir kommen oder kann auch mit der Christa sprechen. Und wahrscheinlich ist die Brunhilde noch bis Dienstag im Krankenhaus. Dann möchte ich daran erinnern an die Gebetsstunde am Mittwoch, 19 Uhr, und die Wortbetrachtung 19.30 Uhr. Und dann wünsche ich euch allen einen gesegneten Sonntag, eine gesegnete neue Woche. Und den Gästen, die Gäste bitte ich, Grüße mit in ihre Heimatgemeinden zu nehmen. Ein Gott befohlen, auf Wiedersehen.
Haben, dürfen wir uns einladen, im kleinen Saal uns zu erfrischen. Wer sich mit Kaffee erfrischen möchte oder mit anderen kalten Getränken. Und Olaf, die Eistüten, die sind im Kühlschrank ganz oben drin, die darfst du gern verteilen, wenn du möchtest.